Grüß Gott, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu der Frage und dem Thema des Menschen. Was ist der Mensch? Ist der Mensch ein physischer Leib mit seelischen und geistigen Funktionen, die sich aus der Materie ergeben? Oder ist der Mensch ein physischer Leib mit Seele und Geist? Beziehungsweise ist er ein geistiges Wesen, das sich eine Seele entwickelt und sich bei seiner Erdverkörperung mit einem physischen Leib verbindet. Nun hat uns heute, in der heutigen Zeit, die Naturwissenschaft sehr viel Erkenntnis vom physischen Leib gebracht, bis in die kleinsten subatomaren Teile über die verschiedenen Organe und ihren Funktionen und den allgemeinen Aufbau des physischen Leibes, seine Beeinflussbarkeit und seinen chemischen und elektrischen, magnetischen Verhalten. Und die Naturwissenschaft ist es auch, die uns ein Erklärungsmodell oder Theorie liefert zur zufälligen Entstehung des menschlichen Leibes. Und für jeden, der einmal selbst ein Kunstwerk geschaffen, eine Maschine konstruiert und gebaut, ein Haus entworfen und errichtet hat, wird es bei zusehender Überlegung über diese Idee des zufälligen Entstehens ja empfinden können, dass das ja ein sehr kindlicher Gedanke nur sein kann, Materie so lang zusammenzuwürfeln, bis sich zufällig so etwas Wunderbares, Herrliches wie der menschliche Leib ergeben könnte, zufällig. Nun ist die andere Frage, wie ist der menschliche Leib denn dann entstanden? Und hier ist es sind es die spirituellen Erkenntnisse, sind es viele spirituelle Weisheiten? Ist es auch die Wissenschaft vom Geist, die Anthroposophie, die da Antworten gibt, mit denen man sich beschäftigen kann, die Antworten gibt, wie aus dem Geist, aus dem Göttlichen heraus, Schöpferwesen, ein Mensch, eine Idee vom Menschsein sein schöpfen können und das dann verwirklichen können, schaffen können, einen Menschen als Wesen schaffen können. Aber diese Frage des Menschseins, die ja so wesentlich ist für uns Menschen, wie wir uns ansehen als Mechanik, Chemik, Element, das eine Art Maschine, Computer oder als geistig, seelisch, physisches Wesen, wo wir die Funktion sind der Materie oder ein seelisch-geistiges Wesen in einem physischen Leib. Und sein Menschsein zu erkennen, das muss aber jeder Mensch für sich leisten und diese Erkenntnis sich erarbeiten, was er denn selbst ist. Niemand kann uns und jedem Individuum diese Aufgabe abnehmen. Dazu müssen wir uns selbst aber auch für urteilsfähig halten. Das Anerkennen selbstständiger Urteilsfähigkeit führt zu einer anderen als der gängigen Erkenntnismethode. Erkenne ich nur als wahr an, was im Physischen wiederholt beweisbar ist, vertraue ich nicht meinem eigenen Urteil. Kann ich, egal welche physische, seelische oder geistige Gegebenheit auftritt, diese als wahr oder falsch erkennen und glaube an meine eigene Fähigkeit, dies zu ergründen, so vertraue ich meinem eigenen Urteil. Und das ist eben wichtig, dieses Selbstvertrauen. Heute gehen viele davon aus, dass der Mensch als stoffliches, also die gängige naturwissenschaftliche Anschauung des Menschen, Wesen, als stoffliches Wesen nimmt über die Sinnesorgane die Welt wahr, bildet diese dann bruchstückhaft in seinem Gehirn nach, Welt und Vorstellung sind also getrennt und die Vorstellungsbildung ist da nur die Wahrnehmung als gültig angesehen wird, also die sinnliche Wahrnehmung, wiederum nur durch Nachprüfung und Wiederholung der Wahrnehmung als zulässig zu betrachten. Diese naturwissenschaftliche Erkenntnistheorie verlegt also das Urteil außerhalb des Menschen und delegiert sie an die wiederholend nachprüfende Forschung. Nun können wir aber heute den Menschen in seiner Fähigkeit zur Erkenntnis ernsthaft in Betracht ziehen, also unserer eigenen Urteilsfähigkeit. Es soll eben nicht in Betracht gezogen werden, dass wir Wahrnehmungen von der Welt haben, daraus uns eine willkürliche Theorie aufgrund anderer bestehender Vorstellungen bilden und diese dann an der Wirklichkeit prüfen müssen, sondern dass wir als Mensch in der Lage sind, völlig neue Erkenntnisse aus dem reinen Erfassen des Gegebenen erreichen können. Denken wir uns als Bürger dieser einen materiellen Welt und beschränken alles Sein darauf, kann uns auch keine andere Erkenntnistheorie als die der nachprüfbaren Forschung sein. Denken wir uns aber als Bürger zweier Welten, einer uns offen, sinnlichen, physischen Welt und einer uns teilweise verborgenen, geistigen Welt, dann kann uns in jedem Augenblick unseres Daseins die totale Wirklichkeit entgegentreten. Man fragt sich, wie? Ist der Mensch Bürger zweier Welten, so hat er mittels seines physischen Leibes durch seine Wahrnehmungsorgane, dem Sehen, Hören, Schmecken und so weiter, eine Wahrnehmung dessen, was ihm entgegentritt. Durch unsere Organisation, die auch ein geistiges umfasst, tritt uns aber dieses Ding, was wir mit den Sinnen wahrnehmen, also zum Beispiel ein Tisch, auch in seiner geistigen Art, und zwar gleichzeitig entgegen. Und in der geistigen Art kommt uns der Begriff des Tisches entgegen. Die Idee, jedes Ding der Welt, ob Stein, Pflanze, Tier oder Mensch, ist im Physischen ein Ausdruck eines dahinter sich verbergenden Geistigen. Form, Gestalt, Ausdruck und so weiter sind aus dem Geistigen hervorgehend. Es tritt uns also in dieser Welt eine totale Wirklichkeit entgegen. Wir haben mittels der Sinne eine physische Wahrnehmung von einem Ding und gleichzeitig hat unser Geist eine Intuition des Geistigen dieses Dinges. Wenn wir auch diese Intuition gewohnt sind, nicht so sehr zu hören. Dieses Geistige tritt uns als Begriff entgegen. Also Begriff ist hier also ein ideales Gegenstück des Beobachtungsinhaltes. Der Begriff liefert uns also das geistige Urbild dessen, was das Ding in seiner Art, in seinem Aufbau, in seiner Beziehung zur Welt ist. Vielleicht können Sie sich, haben Sie sich schon beschäftigt mit der Urpflanze des Goethe. Auch die Idee der Pflanze beinhaltet, woraus sich dann durch Verwandlung die jeweilige Pflanze langsam ergibt und Metamorphose. Unser Denken ist nun die wesentliche Kraft, die diesen geistigen Begriff und die sinnliche Wahrnehmung zu einer neuen, zu unserer persönlichen Vorstellung von einem bestimmten Ding der Welt zusammenfügt. Der Umfang, wie uns das gelingen mag, hängt von der Organisation und der Entwicklung unserer Wahrnehmungsfähigkeiten, der Intuitionsfähigkeit, also der Verbundenheit mit der geistigen Welt oder der Offenheit und unserer Fähigkeit der Wahrnehmung höherer Wahrnehmungsorgane, der unbeeinflussten Denkfähigkeit und auch dem Bewusstsein ab. Das Bewusstsein ist es, in dem der Wahrnehmungsinhalt und der Begriff vom Denken zu einer neuen oder veränderten Vorstellung verbunden werden. Wer sich dazu durchringen kann, anzuerkennen, der Mensch ist ein Wesen, das zu einer selbstständigen Erkenntnis fähig ist, dann tut er damit einen Schritt, die Welt offener anzuschauen und beurteilen zu können. Also sich zu öffnen in einem Glauben, dass das, was ihm entgegenkommt an geistigen Intuitionen und an Wahrnehmung, dass ihm das etwas sagen möchte, sich ausspricht und sich das, was er sich ausspricht, auch anerkennen möchte. Die naturwissenschaftlichen Theorien gehen ja davon, oft davon aus, dass man sich irgendwelche Ideen daher spintisiert, sozusagen, und dann die so lange untersuchen möchte und testen möchte, bis endlich doch diese Welt sich so verhält, wie man sich das jetzt gerade vorstellt. Wer einen weiteren Schritt tut, wer anerkennt, der Mensch ist auch ein Teil der geistigen Welt und wir können unsere Fähigkeit, diese geistige Welt wahrzunehmen, weiter ausbilden, wird dann auch diesen uns bisher verborgenen Teil kennenlernen können. Durch diese beiden Schritte können wir zu dem Urteil kommen, wir sind ein Wesen, das Teil einer geistigen Welt ist und wir sind Bürger dieser irdischen physischen Welt. Dann stellen sich weitere Fragen. Zitat: Aus unserer Ausbildung, aus unserer öffentlichen Gesellschaft kennen wir Eigenschaften der physischen Welt, wir kennen aber nicht die geistige Welt. Davon haben wir anfangs so gut wie kein Wissen. Also was ist die geistige Welt? Wie ist die geistige Welt beschaffen? Was geht in ihr vor? Das soll nun Inhalt der folgenden Ausführungen sein, die beim Menschen und dem uns bekannten physischen Leib beginnt. Und von diesem aus angefangen sich Stufe um Stufe zum Geistigen hinarbeiten will. Beruhend auf den Schilderungen von Menschen, die eben eine solche Urteils- und Wahrnehmungsfähigkeit in sich entwickelt haben, um von der geistigen Welt und von der Welt, die zwischen der physischen und geistigen Welt liegt, der seelischen Welt berichten können. Hierzu kann nur herangezogen werden eine Wissenschaft, die eben auf der Erkenntnistheorie beruht. Der Mensch ist selbst erkenntnisfähig und seine Wahrnehmungsfähigkeit kann bis in die geistige Welt hinein ausgedehnt werden. Als solch einen Geistesforscher lebte und wirkte Rudolf Steiner 1861 bis 1925 und arbeitete eine Wissenschaft vom Geist aus. Wer aber nichts von der Geisteswissenschaft wissen will, begrenzt sich das Gebiet seines Wissens auf die eigene Wahrnehmung, also die sinnliche Wahrnehmung und die Naturwissenschaft. Dem steht gegenüber Interesse an allem Sein haben. Das wäre eigentlich die Menschenpflicht. Auf dieser Basis soll nun das Wesen des Menschen in seiner Gliederung als physisch, seelisch, geistiges Wesen beschrieben werden. Zitat: In Wahrheit ist die Sinneswelt, also geistige Welt, und mit dieser erkannten geistigen Welt lebt die Seele zusammen, indem sie das Bewusstsein über sie ausdehnt. Und nun kommen wir im Einzelnen zum Menschen und seinen Wesensglieder, dem Leib, der Seele und dem Geist. Mit unserem Leib, dem physischen Leib, haben wir Anteil an der Welt, die uns umgibt. Mit dem Leib sondern wir uns von der Welt als Subjekt, vom Objekt ab, weil wir einen Leib haben. Kann sich uns aber die Welt, weil die Welt eben dann außer unserem Leib ist, auch offenbaren. Wären wir eins mit der Welt, würde sie uns ja nicht als Wahrnehmungsobjekt erscheinen können. Durch die Seele können wir die Umwelt mit unserem Wesen verbinden. Durch die Sympathie und Antipathie, durch Lust und Leid, Freude und Schmerz empfindet der Mensch die Welt in seinem Inneren. Und durch den Geist ist es uns veranlagt, die Welt und uns selbst als ein Geistiges zu verstehen, wenn wir dazu kommen, Urgedanken, Ideen, Wesenhaftes und webend waltendes der Welt anschauen zu können. So wird im Folgenden der Mensch in drei verschiedenen Gliedern, dem Leib, der Seele und dem Geist betrachtet, mit denen er jeweils wieder Bürger dreier Welten, der physischen, der seelischen, der geistigen Welt ist. Wobei wir den Leib wieder in drei Glieder teilen werden, den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib. Die Seele wieder in drei Teile gliedern werden, die Empfindungsseele, die Verstandes- und Gemütsseele und die Bewusstseinsseele und den Geist, in Geist selbst, Lebensgeist und Geistesmensch, die gleichzeitig auch sind eine höhere Organisationsstufe, eine verwandelte höhere Stufe der unteren Glieder. Der Leib. Der Leib ist eine in sich zusammenhängende Organisation, die von ihrer Umgebung gesondert betrachtet werden kann. Unser physischer Leib ist ja eine Materieansammlung, die aus ihrer Umgebung sich gebildet hat, aber in sich einen Organisationsgrad darstellt, durch den er von der Umgebung unterscheidbar ist. Wir können also einen Leib aus den Umgebungsbedingungen, das Objektive gebildet und gleichzeitig als davon gesondert, das Subjektive erkennen. Am Menschen können nun drei verschiedene Qualitätszustände unterschieden werden. Das physisch-sinnliche, unsere Stoffeswelt, das lebendige Bildende, also was uns formt, die Kräfte, die uns in unserer Form gestalten und die Flüssigkeiten bewegen, die Lüfte und die Gase, die durch den, also hauptsächlich natürlich die Luft, die durch den Körper sich bewegen und das Licht, das ist alles im Ätherischen enthalten und dann das Empfindende, Bewusste, was das Astrale ist. Diese drei Leiber, der physische Leib, der Äther- oder Bildekräfteleib und der Astralleib des Menschen bilden die Organisation, in dem sich die Seele und darin dann der Geist des Menschen hineinleben können. Der physische Leib. Der physische Leib, die Stoffe, die den physischen Körper des Menschen bilden, sind vor der Geburt und sind nach dem Tod vorhanden, bilden aber während des Menschenlebens eine Einheit höherer Ordnung. Also wir sind in einer höheren Ordnung versetzt, in einen höheren Organisationsgrad als unsere Umgebung. Es sind im lebenden menschlichen Körper ständig Kräfte und Dinge im Tun, die ein Auseinanderfallen oder Verwesen des Körpers wie nach dem Tod verhindern. Also nach dem Tod tritt ja dieses Auseinanderfallen ein. Nach dem Tode wirken diese Kräfte nicht mehr, diese Eigenschaften aber hat der Mensch mit dem Tier und der Pflanze gemein. So können die Eigenschaften Abgrenzung zur Umgebung mit dem entsprechenden Sinnen wahrnehmbare Form und Gestalt, einmaliges Vorhandensein aus den Stoffen der Welt gebildet, für den physischen Leib gefunden werden. Zitat, wenn wir geisteswissenschaftlich sprechen von diesem physischen Leib, dann sprechen wir gar nicht einmal von dem, was das Auge sieht, sondern von dem Zusammenhang von Kräften, die den physischen Leib konstruiert haben, mit dem, was als Kraftnatur hinter dem physischen Leib konstruiert haben, von dem, was als Kraftnatur hinter dem physischen Leibe steht. Zitat Ende. Also den sogenannten Kräfteleib, die Kräfte, die walten. Der wahre physische Leib ist ein geistiger, ätherischer Kräftezusammenhang. Was wir als physisch-sinnlichen Leib sehen können, ist der mit Stoff angefüllte geistig-physische Kräfteleib. Man kann das auch versuchen, einmal wegzumeditieren, die physische Materie und zu wahrnehmen, imaginativ wahrnehmen zu wollen, was an Kräften wirksam ist, um diese Stoffe der Natur zum physischen Leib zu formen. Auf zwei verschiedenen Wegen kann dieser physische Leib, der Körper des Menschen, gegliedert werden. In die Art des Aggregatzustandes, also in das Feste, zum Beispiel die Knochen, in das Flüssige, die Blut- und Magensäfte und so weiter, und in das Luft- oder Gasförmige der Atemluft, in den Wärmehaushalt. In der anderen Art der Organisation in die drei Organisationsglieder. Erstens der Wahrnehmung, die Sinne, der Gedanken und des Bewusstseins, was zusammenfassbar ist mit Sinnes, Nerven, Sinnes, Mensch. Das erste Glied. Das zweite Glied in den Bereich der rhythmischen Systeme, dem Herzschlag, Lungenschlag, Licht-Seelen-Prozess, was mit dem Begriff rhythmischer Mensch ausgedrückt werden kann, mit dem hängen auch zusammen die Gefühle und der Mut. Und im dritten Glied, das Glied, mit dem wir in der Welt tätig sein können, die Glieder, wodurch sich unser Wollen ausdrücken kann, ausgedrückt mit dem Begriff Stoffwechselgliedmaßen Mensch. Also das ist der dreigliedrige Mensch. Der physische Leib dient dem Menschen als eine Verkörperungsmöglichkeit im Irdischen. Also eine Art von Gefäß für die Seele, die wiederum dann Gefäß für den Geist ist. In dem Sinne ist der physische Leib auch als der Spiegelungsapparat für das Bewusstsein anzusehen. Nur durch das Abgetrenntsein von der übrigen geistigen Welt können wir in unserem physischen Leib zu Selbstbewusstsein kommen. Durch die Qualität des Abgetrenntseins von der Welt in unserem Leib können wir uns als ein individuelles Wesen begreifen. Wir können im ganz Wesentlichen ein Ich-Bewusstsein entwickeln. Diese Entwicklung des selbstständigen Ich-Bewusstseins ist von der Qualität unseres physischen Leibes abhängig. Dem physisch-stofflich sichtbaren Leib liegt ein auch physischer, aber nicht sichtbarer Leib zugrunde, der das Sichtbare organisiert und in Form hält. Dies ist der Phantomleib. Dieser Phantomleib hängt in seiner Entstehung zusammen mit dem, was die Bibel in dem neuen Adam, den neuen Adam nennt, oder den zweiten Adam nennt, also mit dem Auferstehungsleib des Christus. Der Kopf ist so gebildet, dass in ihm sich die Gedanken aus der geistigen Welt manifestieren können. Er spiegelt die lebendigen Gedanken wider, sind uns als Gedanken des physischen Gehirns aber nur der Leichnam der vormals in der geistigen Welt lebendigen Gedanken. Es liegt an der Art unserer Vorstellung, die durch Intellektualität zur Erstarrung führen und durch geisteswissenschaftliche Schulung, durch spirituelle Schulung sich öffnen können für die Aufnahme von Geistigen. Zitat: Durch das in der Überführung in Eiweiß die Materie ins Chaos kommt, wird die Materie wiederum bereit zu empfangen, nicht nur vom Irdischen zu empfangen, sondern aus dem ganzen Weltall, dem Kosmos herein, ihre Konstitution zu empfangen. Und darin besteht die Nachbildung des menschlichen Hauptes, das ja das Himmelsgewölbe nachbildet. Und der Aufbau, die Organisationsqualität dieses physischen Leibes ist auch ganz wesentlich für die Fähigkeit der menschlichen Seele und des menschlichen Ichs, sich in diesem physischen Leib verkörpern zu können und in dieser Verkörperung auch an seiner Ich-Entwicklung arbeiten zu können. Es gibt heute Widersacherkräfte, die mit allen möglichen elektrischen, elektromagnetischen, chemischen und gentechnischen Methoden versuchen, die Qualität, die Organisationsqualität der physischen menschlichen Leiber zu verschlechtern, so dass sie nicht mehr oder immer weniger in der Lage sein sollen, so die Pläne der Widersacher möchte, dass der physische Leib dem Menschen Ich noch als Verkörperungsmöglichkeit dienen kann. Der nächste Leib, den wir besprechen wollen, ist dann der, der den physischen Leib bildet. Das ist der Ätherleib oder Bildekräfteleib oder auch Lebensleib genannt. Bei der Betrachtung einer Pflanze kann einem die Frage auftauchen, was ist es, was aus einem Pflanzenkeim eine Sprosse, aus diesen einen Stängel, eine Blüte, eine Frucht, einen neuen Keim hervorbringen lässt. Wie kommt es, dass die Umgebungsstoffe und Kräfte gerade in solch einer perfekten, weisheitsvollen Art zu einer neuen, in sich lebensfähigen Organisation zusammengebaut wird? Diese Frage kann man an den Erklärungsmodellen der Naturwissenschaft als beantwortet erleben oder nicht. Wer aber diese Modelle als über Baupläne, Gene, elektrochemische Vorgänge und so weiter als ungenügend erlebt, wird nach weiteren Kräften und Grundlagen des Lebens suchen. Um dieses tun zu können, ist es notwendig, weniger auf die Materie und mehr auf das Lebendige zu achten. Aber was sind die besonderen Eigenschaften des Lebens? Und hier bietet sich ja auch die Samenkornmeditation Rudolf Steiners an. Und es bietet sich ja darüber hinaus auch die Beobachtung eines Keimes an, wie aus ihm etwas zum Sprossen beginnt, was da für Kräfte wirken und wie daraus quasi aus einem Nichts, aus einem Kern heraus eine Pflanze entstehen kann. Und natürlich die Meditation, die Rudolf Steiner hierzu angeleitet hat, um diese Bildekräfte mehr und mehr wahrnehmen zu können. Und was sind nun die Eigenschaften des Lebens? Erstens, ein lebendiger Organismus geht immer aus einem lebendigen Organismus hervor. Zweitens, wenn die Lebendigkeit des Organismus endigt und der Tod eintritt, dann zerfällt der Körper in die ihn aufbauenden Stoffe. Drittens, während des Seins zwischen der Entstehung, also der Geburt, und dem Vergehen, dem Tod, sind verschiedene Lebensprozesse erkennbar. Eine Art von Atmung, die man als ein ins Verhältnis treten zur Außenwelt bezeichnen kann. Die Wärmung als eine innerliche Durchwärmung bzw. die Notwendigkeit gewisser Temperaturverhältnisse. Die Ernährung, also die Zuführung von Stoffen aus der Außenwelt. Die Absonderung, die ein aufgenommenes Nahrungsmittel zu einem Teil des Organismus macht und der Rest wird irgendwie ausgeschieden. Der Fähigkeit zur Selbsterhaltung des Organismus. Die Fähigkeit zu Wachstum, das Erhaltene wird innerlich vermehrt. Und die Fähigkeit zur Reproduktion, zum Hervorbringen. Ein Lebensprozess, der höher ist als das innere Wachstum und das gleiche Individuum wieder hervorbringen kann. Die ersten drei Lebensvorgänge bringen dem Leben von außen, die äußere Luft, die Umgebungswärme, die Ernährungsstoffe, den inneren Lebensprozessen entgegen. Die nächsten drei Lebensprozessvorgänge gehören mehr dem Inneren an. Sie sind Umwandlung, Umformung, Verinnerlichung. Und der siebte Lebensprozess ist das sich selbst wieder hervorbringen. Das sind die wesentlichen Lebensprozesse, wie sie Rudolf Steiner zusammengefasst hat. Zitat, ich spreche jetzt das Leben selbst, wie es durch uns flutet. Also ich bespreche jetzt das Leben selbst, wie es dich durch uns flutet. Zitat Ende. Die Kraft, die diese Eigenschaften bewirkt, wird im Folgenden als Bildekraft bezeichnet. Wir bilden die Materie, die Stoffe, Elemente der Umgebung zu dem lebendigen physischen Leib der Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt um. Es ist also dem physischen Leib ein zweiter übergeordnet, der in ihm wirkt, aber die Menschen, die keine entsprechenden Sinnesorgane haben, haben zunächst, denen ist dieser Leib unsichtbar. Dieser übergeordnete Leib wird daher Bildekräfteleib oder Ätherleib genannt, da er das Atmen, die Ernährung, das Wachsen des Körpers, das Heilen nach Krankheit und Verletzungen, das Fortpflanzen in den nächsten Körper bildet. Dazu kann man sich vorstellen, den Menschen mit breiten Beinen und ausgestreckten Armen und darin gezeichnet aus dem Kopf zum rechten Bein, vom rechten Bein zur linken Hand, von der linken Hand zur rechten Hand, zum linken Bein und wieder zum Kopf ein Pentagramm. Das sind die wesentlichen fünf ätherischen Ströme und daher ist auch dieses Pentagramm so in den Okkulten so wichtiges Zeichen, sind die wesentlichen ätherischen Ströme, die im Menschen wirken. Ist die Materie vom physischen Leib und Bildekräfteleib getrennt, zum Beispiel ein Organ, so zerfällt es innerhalb kürzester Zeit, es stirbt. Eine Hand kann nicht ohne menschlichen Körper leben, ohne menschlichen Leib oder mit speziellen technischen Aufwendungen. Ein Ast nicht ohne Baum. Dieses Lebendige im Bildekräfteleib sind Kräfte des Ätherischen. Daher wird der Bildekräfteleib auch Ätherleib genannt. Der Ätherkräfteleib ist es, der im menschlichen Leib die Elemente und Stoffe mit Wärme, durchdringt, Stoffe verwandelt und mineralisiert, Rhythmus und Bewegung verursacht, gliedert und formt, Organe bildet und die Lebensprozesse bewirkt. Zitat: Nun sind beim Menschen die Teilchen des Ätherleibes in einer fortwährenden Bewegung. Zahllose Strömungen durchziehen ihn nach allen Seiten. Durch diese Strömungen wird das Leben unterhalten und geregelt. Zitat: Wie das Eis aus dem Wasser herausgestaltet, so gestaltet sich der physische Leib aus dem Ätherleib heraus, und durchzogen ist dieser Ätherleib nach allen Seiten hin von Strömungen wie das Meer. Zitat Ende. Im Pentagramm können die fünf Ätherleibshauptströmungen dargestellt werden, wie von dem Punkt zwischen den Augenbrauen zum rechten Fuß, zur linken Hand, zur rechten Hand, zum linken Fuß und zurück zur Stirn gehen. Wie das Leben in verschiedenen Vorgängen, Prozessen sich aus der Umgebung heraus in das Innere hinein bildet, um dann aus sich heraus die Reproduktion zu schaffen, so wird durch den Ätherleib die Umwelt Stufe für Stufe von der Qualität des Leblosen in das Innere der Lebewesen zum Lebendigen gebracht. In der Reihenfolge des Erstens der Ätherleib die Sinnesorgane durchdringt. Dadurch werden die Sinnesorgane, die kaum mehr Leben sind, lebendige Organe. In weiterer Folge bildet sich in dem Nervenleben aus, was in den Sinnen erlebt wird. Das Atmungsleben bringt das flüchtige Sinnesleben zur Bildhaftigkeit. Das entspricht dem Lichtseelenprozess, der in der Meditation gepflegt wird. Es wird ein bildendes Leben, im wahrsten Sinne des Wortes bildend, es bildet etwas. Durch das Zirkulationsleben werden die Bilder in den ganzen Organismus verteilt. Diesen Bildern werden Stoffe eingefügt. Es bilden sich stoffliche Organe. Die Stoffe tingieren die Bilder. Dann schiebt sich aus dem Bewegungsleben Kräfte in die Organe. Aus dem kann hervorgehen das Reproduktionsleben. Aber nicht nur für die Lebensfunktionen, auch für die Bewusstseinsvorgänge ist dieser Ätherleib oder Bildekräfteleib wesentlich. So werden die Erinnerungen, werden unsere Erinnerungen im Ätherleib bewahrt. Es dient sowohl der menschliche Ätherleib als der Träger seiner Erinnerung dieser Erdeninkarnation. Wir wissen das ja auch schon aus der Zeit des Menschenlebens nach seinem Tod, wenn er den Ätherleib ansieht, dass wir hier ein Bild haben von unserem Menschenleben. Also es dient dieser menschliche Ätherleib als Träger seiner Erinnerung dieser Erdeninkarnation, als auch der Weltenäther. Es gibt also diesen Weltenäther als die Welterinnerung, das ist die Akasha-Krone. Im Ätherleib ist das Prinzip des Leidens. Nur durch die Beschädigung seines Ätherleibes kann ein Mensch leiden. Wer eine höhere Entwicklung durchmachen will, muss diese umwandeln, also diesen Ätherleib umwandeln in seiner höheren Entwicklung. Werden unsere Gedanken lebendig, so ist der Ort dieser lebendigen Gedanken der Ätherleib. Dies geschieht dadurch, dass wir unser Denken beweglich machen, in seiner Eigenständigkeit, Selbstständigkeit stärken. Wir müssen dazu die Wahrheit lieben. Die Wahrheit nicht zum sympathischen oder ungeduldigen Urteil, sondern zu wahrer Erkenntnis über eine Sache machen, so dass unser Denken auch das Unangenehme, bisher Undenkbare, aber Wahre hervorbringen kann. Das ist ein Weg zur Umwandlung unseres Ätherleibes in der höheren Entwicklung. Unser Ätherleib wird verwandelt, in einen höheren Zustand versetzt. Durch unsere Liebe zur Wahrheit, zum einen durch unsere Liebe zu höheren Wesenheiten, wenn wir zum Beispiel regelmäßig uns einer religiösen Stimmung hingeben und in unserer Liebe zur Wahrheit. Das regelmäßige Leben in einer religiösen Stimmung wird langsam den Ätherleib in seiner charakterlichen Eigenschaft umwandeln und reinigen. Dies ist jedoch ein zumeist langsamer Vorgang und wird auch von leidvollen Seelenprüfungen oftmals begleitet werden können. Wenn unsere Gedanken getragen werden von unserem Ätherleib, so ist die Liebe zu der Wahrheit in unseren Gedanken. So wie dann gesagt werden kann, Gedanken sind Liebe in geistiger Art. So kann dann auch bezeichnet werden der Ätherleib als der Liebesleib des Menschen, weil in ihm wahre Gedanken waltend, Liebe zu der Wahrheit waltend ist, wenn wir an ihm arbeiten und dies ausbilden können. Der Mensch verbindet sich in verschiedenen Stufen in einer Inkarnation mit der Erde. So wird er auch Schritt für Schritt ein unabhängiges, eigenständiges Wesen. Und das siebte Lebensjahr ist es ungefähr, dass der Bildekräfteleib sich von dem der Mutter trennt und eine Art Geburt erlebt. Dies kann mit den Ereignissen des Zahnwechsels in Zusammenhang gebracht werden. Wie der physische Leib seine Umgebungsbedingungen und Ernährung benötigt, um gesund heranwachsen zu können, ist dies auch beim Ätherleib der Fall. Ungefähr vom 7. bis 14. Lebensjahr bildet sich der Ätherleib des Menschen. Er löst sich vom Ätherleib der Mutter. Hier sollte Bedacht genommen werden auf die Ausbildung des Gedächtnisses und das Vertrauen zu Autoritäten, also zur Bezugsperson oder den Bezugspersonen, den Eltern oder Lehrern, zu haben, die dem Kind eine Autorität in Wahrhaftigkeit und Weisheit vorleben können. Eine wichtige Aufgabe, die oft hauptsächlich in Ausbildungssystemen nicht so gut erfüllt wird. Nicht geht es hier um das Erlernen schneller Urteilsfähigkeit. Zitat, diese im Ätherleib wirksamen Kräfte betätigen sich im Sinne des menschlichen Erdenlebens am deutlichsten während der Embryonalzeit als Gestaltungs- und Wachstumskräfte. Im Verlauf des Erdenlebens emanzipiert sich ein Teil dieser Kräfte, also dieser Ätherkräfte, von der Betätigung in Gestaltung und Wachstum. Und diese Ätherkräfte werden uns dann die Denkkräfte, eben jene Kräfte, die für das gewöhnliche Bewusstsein die schattenhafte Gedankenwelt hervorbringen. So offenbart sich für das imaginative Anschauen die bildsame, die plastische Kraft als ein ätherisch-geistiges von der einen Seite, das von der anderen Seite als das der Seeleninhalt des Denkens auftritt. Zitat Ende. Nun kann aber in jedem Alter an der gesunden Bildung des Ätherleibes gearbeitet werden. Erstens durch die Arbeit am Gedächtnis, durch das Rückwärtsdenken, das Erinnern an Erlebnisse, die mehr als 7 Jahre zurückliegen, an genaues Erinnern an Situationen des Tages oder kleine Dinge des Lebens, zum Beispiel, wo habe ich den Wohnungsschlüssel abgelegt. Bewusst an immer neuen und anderen Stellen den zum Beispiel Wohnungsschlüssel ablegen, um sie dann auch wieder finden zu können. Zum Zweiten die Frage des Urteils. Sie streng erziehen, nicht vorschnell, neugierig, ungeduldig, abwertend zu urteilen. Vielmehr geduldig am eigenen Urteil arbeiten, wie im Pfad der Erkenntnis beschrieben. Zum Dritten kann auch der erwachsene Mensch sich eine Autorität finden, der er hinsichtlich Hingabe und Wahrheitstreue vertrauen kann, zu dem er sich wie zu einer höchsten Stelle hinwendet, zum göttlich gelenkten eigenen Schicksal und damit zu dem Christus selbst. Der menschliche Ätherleib oder Bildekräfteleib bildet sich aus dem Weltenäther, wie sich der physische Leib aus der physischen Welt bildet, wird aber zu einem individuellen Ätherleib. Der Ätherleib von Pflanze und Mensch unterscheidet sich insofern, dass der Ätherleib der Pflanze ein allgemeiner und der menschliche ein individualisierter ist. Zitat, die Pflanze nimmt fortdauernd während ihres Lebens die auf der Erde einstrahlenden Ätherkräfte in sich auf. Der Mensch trägt sie aber schon von seiner Embryonalzeit an individualisiert in sich. Zitat, er hat seinen besonderen Ätherleib wie seinen besonderen physischen Leib. Unser Ätherleib verändert sich über unsere Art der Gedankenbildung. Denn Gedanken sind in der sublunarischen, also in der Mondensphäre, innerhalb der Mondensphäre, da leben die Gedanken. In dem Äther, der bis zum Mond hinauf reicht, sind Gedanken. Zitat Ende. Wie wir unsere Gedanken bilden, wie wahrheitsgetreu sie sind, wie sie den ewigen Weltgesetzen entsprechen, beeinflusst unser Ätherleib. Zitat, es liegt dem Ätherleib die allumfassende kosmische Gesetzmäßigkeit zugrunde. Die Vereinheitlichung seines Wirkens liegt die Tendenz zugrunde, sich auf etwas wie auf den Mittelpunkt zu beziehen. Und das Bild dieser Einheitstendenz ist der physische Leib. So erweist sich der Letztere als Ausdruck des Welten-Ich, wie sich der Ätherleib als Ausdruck der makrokosmischen Gesetzmäßigkeiten erweist. Es ist das Hereinwirken der Engelhierarchien auf den Ätherleib, die diesen zur Bildwirksamkeit bringt. Das waltende Weltenwort bildet im Schlafe immer wieder neu den Menschen. Zitat, damit haben wir eine der inneren Tätigkeiten und Regsamkeiten des ätherischen Leibes im Menschen während des Schlafens charakterisiert. Setzt sich während des Schlafzustandes in einer außerordentlich melodischen, harmonischen, reichen, musikalischen Regsamkeit fort, die auch das ganze Innere des Menschen während des Schlafes durchsetzt. Diese musikalische Regsamkeit dauert vom Einschlaf bis zum Aufwachen, was sie da im Bette zurückgelassen haben, als den tönenden, klingenden ätherischen Leib, der aber in seinem Tönen und Klingen zugleich leuchtet. Dieses besondere Tönen und Leuchten und Fluten in Wärmeströmungen des individuellen ätherischen Leibes des Menschen, sagt Rudolf Steiner. Zitat Ende. Die Ätherkräfte fluten durch den Menschenleib, ihn immer wieder von den Zersetzungen des Tages heilend und neu aufbauend, dass dieses wärmende Strömen, dieses phosphorizierende milde Leuchten, diese fluktuierende Musik, die äußere Offenbarung für waltende Weltenwesen ist. Eigentlich ist alles dasjenige, was ich Ihnen beschrieben habe, sagt Rudolf Steiner, wiederum das äußere Kleid, die äußere Offenbarung, der Schein von waltenden Weltenwesen. Und diese waltenden Weltenwesen enthüllen sich als diejenigen, die wir aus der anthroposophischen Literatur kennen, als die Exousiae, die Elohim. Und wenn man nun diese ätherische Organisation des Menschen ins Geistesauge fasst, wenn man beginnt, sie zu verstehen, nach alledem, wie sie sich enthüllt, dann kann man sie nicht anders ansprechen, als sie bestehen aus lauter Gedankenformen, aus strömenden Gedanken. Was da drinnen strömt, ist in jedem Punkt Gedanke, aber lebendiger Gedanke. Es ist die individualisierte Gedankenbildung des Kosmos. Diese individualisierte Gedankenbildung des Kosmos enthüllt sich als der individualisierte Logos. Jetzt erst haben sie aus dem Worte Ätherleib herausgeholt, dasjenige, was wesenhafter Ätherleib des Menschen eigentlich ist. Er ist ein Zusammenwirken, Zusammenfluten, Zusammenweben der Exousiae, Dynamis, Kyriotetes, die ihre strömende, flutende, tönende, sprechende Wirksamkeit individualisieren und den menschlichen Ätherleib bilden, sagt Rudolf Steiner am 2. Mai 1923 dazu. Und nun kommen wir zum dritten Leib, den Astralleib. Was ist es, was den Menschen und das Tier unterscheidet von der Pflanze? Wo entstehen Bewusstsein? Wo werden Empfindungen, Leidenschaften erlebbar? Mensch und Tier können Schmerzen, aber auch Freude empfinden und können Unlust vor der Wiederholung von Schmerz und Lust auf die Wiederholung von ihm bereits empfundener Freude erleben. Der Mensch empfindet Sympathie und Antipathie gegenüber den Dingen und Wesen der Welt. Tiere entwickeln ein mehr oder weniger starkes Bewusstsein, das auf Eindrücke reagieren kann. Menschen können Erinnerungen, Vorstellungen, neue Eindrücke und Begriffe im Bewusstsein aufleben lassen und zu neuen verbinden. Empfinden kann man Dinge der Umwelt wie Farben, Töne und Geschmäcker. Man kann die einzelnen Sinnesorgane als Empfindungsorgane wahrnehmen. Man kann so empfinden mit seinen Sinnesorganen Temperaturen, Feuchtigkeit, Druck, Farbe, Schallwellen und Töne, Bilder. Die Sinnesreize gibt es bei den Pflanzen nicht. Und bei diesen kann man auch nicht feststellen ein Bewusstsein, welches auf dieselben reagieren kann. Diese Sinneswahrnehmungen lösen Empfindungen aus wie Lust, Leid, Freude, Schmerz. Es ist also etwas vorhanden, was diese Empfindungen trägt. Dieser Träger der Empfindungen, der den Menschen und das Tier unterscheidet von Pflanzen und Mineralien, ist der Astralleib genannt. Der Astralleib ist der Träger von Trieben, Leidenschaften und Begierden in gewisser Weise, auch der Vorstellungen, und macht die damit begabten Wesen zu mehr oder weniger bewussten Wesenheiten. Versinkt der Mensch in den Schlaf, so löst sich der Astralleib vom physischen Leib und dem Ätherleib, Bildekräfteleib. Der physische Leib und Bildekräfteleib bleiben schlafend zurück. Es tritt im Normalfall dann Bewusstlosigkeit ein. Die losgelösten Glieder des Astralleibs und des Ich dehnen sich nun in die Umgebung aus, vom Ort des physischen Leibes bis zum Tierkreis, dem Sternenhimmel, kann diese Ausdehnung geschehen. Im Schlafe verbinden sich also der Astralleib mit den Planetensphären und dem Tierkreis, deshalb die Bezeichnung Astralleib. Der Astralleib holt sich in diesem Zustand im Schlafe aus der astralischen Leib, in den hinein er ausgedehnt ist, die Stärkungen, die es für den Zeitraum des Wachbewusstseins benötigt. In der Zeit, in der der Astralleib und das Ich aus physischem Leib und Bildekräfteleib ausgetreten sind, durchdringen höhere Wesenheiten mit ihrem Astralleib und Ich die zurückgelassenen menschlichen Leiber und bauen diesen wieder auf. So arbeitet der Astralleib während des Schlafens am Ausbessern der Kräfte des Äther und physischen Leibes. Dies ist zum einen die Erholung des Schlafes. Der Mensch hat noch nicht die Kräfte des Ich, das den Astralleib so durcharbeiten kann, dass dieser durchdrungen ist von reinen, tugendreinen Gedanken, von hohen moralischen Idealen, von den Ideen und Formen, die in den geistigen Wesen des Tierkreises leben. Unser Tagesbewusstsein in seinen Abirrungen, Irrtümern und unveredelten Leidenschaften zerstört fortwährend den physischen Leib. Durch die Schlafphase holt sich der Astralleib in der Verbindung mit den geistigen Welten seine Auffrischung, so wie der physische Leib von einem höheren Wesen wieder aufgebaut wird. Den physischen Leib, also auch den, man kann ihn auch den Empfindungs- oder Bewusstseinsleib nennen, ist das Bewusstsein eigen. Dadurch erhält der Mensch ein Wissen von der Außenwelt. Hier entsteht das Bewusstsein von einem gegenwärtigen Gegenstand. Für die Sinneswahrnehmung ist nur die Wirkung beobachtbar. Im Bewusstsein verbindet der Mensch seinen Beobachtungsinhalt mit einem Begriff und bildet sich so seine Vorstellung von der Welt. Er macht den Eindruck einer Erscheinung zu seinem Inneren einer Vorstellung. Im Schlaf erstarken die erschöpften Kräfte. Es schwinden diese während des Handelns, Denkens, Schmerzerlebens, Lust und Tagesbewusstsein. Wie der physische Leib den Bildekräfteleib benötigt, um nicht in den Tod überzugehen, so benötigt der Ätherleib den Astralleib, um nicht in die pflanzenartige Bewusstlosigkeit zu sinken. Der Astralleib würde ohne das Vorhandensein eines Ichs vergessen, was gewesen ist. Das Ich benötigt als Hülle den Astralleib, wie der Astralleib den physischen Leib und dieser den wie der Astralleib den Bildekräfteleib und dieser den physischen Leib, um den ganzen Menschen auf der Erde ausmachen zu können. So kann die menschliche Individualität sich nur dann vollständig verkörpern, wenn sie einen gesunden menschlichen Körper in seinen verschiedenen Leibern hat. Durch den physischen Leib und Ätherleib steht der Mensch in einem allgemeineren, von außen bestimmten Zusammenhang, also zum Beispiel in dem Vererbungsstrom. Erst durch den Astralleib beginnt eine Individualisierung des Menschen. So ist der Astralleib der Träger der gefühlten Erinnerung, die Erinnerung an das Persönliche und besonders Erlebte. Der Träger des Ich, also der Astralleib ist dann der Träger des Ich und damit des Individuellen. Zitat, der Astralleib ist mehr der Träger des Individuellen. Zitat Ende. Wie erwähnt, sind wir in unserem tagesbewussten Leben Verirrungen, Leidenschaften, Trieben, Fehler und so weiter ausgesetzt. Das ist eine Beschreibung unseres ganz normalen Menschseins. Jede unserer Verirrungen hat aber auch eine Entsprechung in einer Richtigstellung, einer Tugend, die diese Verirrung überwindet. Wie unser Astralleib im Schlaf wieder in die geistige Welt zurückgeht, um im Astralen des Tierkreises und den darin wirkenden höchsten geistigen Wesen seine Kräftigung in den Tugenden dieser höheren geistigen Wesen zu bekommen, so können wir auch bereits an uns arbeiten, dies zu erreichen. Wir können also an unseren Tugenden arbeiten, die unseren Astralleib stärken. Wir können diese, die auch Monostugenden genannt werden, die ich auch schon öfter erwähnt habe, wir können durch zum Beispiel Ehrfurcht zur Opferkraft kommen, durch Ausdauer zur Treue, durch Mitleid zur Freiheit, durch Geduld zur Einsicht, durch Gedankenkontrolle zum Wahrheitsempfinden, durch Mut zur Erlöserkraft, durch Großmut zur Liebe und so weiter. Diese Tugenden können dann auch im Tierkreis oder in den Sternzeichen, in den 12 Sternzeichen gefunden werden und auch monateweise in besonderer Weise dann jeweils berücksichtigt werden. Der Zusammenhang des Astralleibes mit der Leidenschaftlichkeit oder Tugendhaftigkeit wird deutlich, wenn man auf den ungefähren Zeitpunkt des eigenständigen Auftreten des Astralleibes des Menschen blickt. So ist die Geburt des Astralleibes um das 14. Lebensjahr. Dies kann mit dem Ereignis der Pubertät in Zusammenhang gebracht werden. Für eine höhere Entwicklung des Menschen und seiner Fähigkeit, höhere Wahrnehmungen erkennen zu können, muss er an seinem Astralleib, an seinen Tugenden arbeiten. Dadurch wird der Astralleib beweglicher. Denn der Astralleib ist es, der durch seine Bewegungen, durch seine seelischen Bewegungen, die okkulte Schrift, die sich im Ätherischen einfärbt, lesen kann. Dies heißt, die Arbeit an den eigenen Tugenden und das Verfallen den Untugenden hat eine Auswirkung auf die Fähigkeit der Beweglichkeit des Astralleibes und somit auf die Fähigkeit, im Okkulten lesen und wahrnehmen zu können und vor allem korrekt und wahrheitsgetreu wahrnehmen zu können. Auch haben Formen, Symbole, wahrheitsgetreue Gestaltungen Auswirkungen auf die Fähigkeiten des Astralleibes. Durch unseren Astralleib ist also unsere Wahrnehmungsfähigkeit, auch vor allem unsere höhere Wahrnehmungsfähigkeit, mitbestimmt. Aber er ist auch der Träger unserer Vorstellungen. Stellen wir uns die Welt ohne Geistiges vor, so werden wir das Geistige auch nicht finden können. Glauben wir an eine geistige Welt, so werden wir auch in eine Stimmung kommen können, die Neues in unsere Vorstellungswelt mit aufnimmt, das uns Erkenntnis über höhere Welten und geistige Wesen mitteilt. So ist der Glaube eine wesentliche Eigenschaft des Astralleibes. Er wird daher auch als ein Glaubensleib bezeichnet, als der Glaubensleib. Die Geburt des Astralleibes ist ungefähr, also die Selbstständigwerdung, ist ungefähr im 14. Lebensjahr, also mit dem Eintritt der Pubertät. Die Seele, dasjenige, was dem Wissen Dauer gibt, nennt man Seele. Der Astralleib ist eng verbunden mit dem Teil der Seele, die dem Wissen Dauer gibt. Beide sind gewissermaßen zu einem Glied der menschlichen Wesenheit vereinigt. Die Seele ist das Mittelglied zwischen Leib und Geist und ist in sich in drei Teile gliederbar. Die Empfindungsseele, die Gemüts- und Verstandesseele und die Bewusstseinsseele. Die Empfindungsseele steht in Verbindung zu dem Astralleib und die Bewusstseinsseele zum Geist. Sinnesempfindungen und Gefühle sind seelischer Art. Hört der Leib einen Ton, so empfindet die Seele durch diesen Ton etwas, sie empfindet Lust oder Unlust in vielfältigster Verschiedenheit. Diese Lust und Unlust vermittelt die Seele dann dem Geist. Denkt der Geist einen Gedanken, so wird dieser zum Wunsch der Seele und diese veranlasst ihn zur Tat des Leibes zu werden. Ich wiederhole das nochmal. Denkt der Geist einen Gedanken, so wird dieser zum Wunsch der Seele und diese veranlasst ihn zur Tat des Leibes zu werden. Die Kräfte der Seele sind Sympathie und Antipathie. Die Seelenäußerungen wie die Begierde, Reizbarkeit, Wunsch, Lust und Unlust bewirken. Wie das Verhältnis der Seele in ihrer Sympathie oder Antipathie zur Welt und zu den Dingen der Welt ist, in einem solchen Verhältnis kann der Mensch sich auch in ein Verhältnis zur Welt setzen. Überwiegt seine seelische Antipathie, so wird er sich vor den Tatsachen der Welt verschließen. Die ihm unsympathisch sind. So wird der Mensch, wenn er an sich arbeitet, seine Seele so umformen, dass die Sympathie zu allen Wesen und allen Seien so überwiegt, dass er seine bisherige Abgeschlossenheit überwinden kann. Mit der Seele baut sich der Mensch seine eigene, seine innere Welt auf, wodurch er die Dinge mit seinem eigenen Dasein verbindet. Hier bewahrt er seine Eindrücke, durch sie trägt er seine eigene Welt in sich. Die Dinge treten als Wahrnehmung an mich heran, dies lässt eine Empfindung in mir entstehen. Diese Empfindung ist meine persönliche Sinnesempfindung, etwas Seelisches. Daran schließt sich das Gefühl, die eine Empfindung macht Lust, die andere Unlust. Dies sind Gefühle. In seinen Gefühlen schafft sich der Mensch eine zweite, eine eigene, persönliche Welt. In alten, okkulten Zusammenhängen ist auch schon gesagt worden, Zitat, das Seelische in irgendeiner Beziehung verdünnte Liebe ist. Empfindungsseele. Von dem Astralleib des Menschen kann auch als dem Seelenleib gesprochen werden und von der Seele, insofern sie mit diesem vereinigt ist, als der Empfindungsseele. Die Empfindungsseele arbeitet mit dem, was sie durch die Eindrücke der von den Sinnen wahrgenommenen Dingen erhält und davon in Erinnerung bewahrt. Die Empfindungsseele kann zusammengefasst werden als das, in dem das Ich noch eher dumpf lebt, welche Eindrücke von außen aufnimmt und die Erinnerung daran sich als ein Bleibendes bewahrt. Den Teil des Astralleibes, den das Ich bereits unbewusst unbearbeitet hat, den bezeichnen wir als erstes seelisches Glied des Menschen, als die Empfindungsseele. Diese hat sich als bereits, also während der vergangenen Menschheitsentwicklung, bevor der Mensch zu Bewusstsein gekommen ist, gebildet. genau da, das innere Erlebnis, da wo das innere Erlebnis beginnt, da beginnt die Empfindungsseele gegenüber dem Astralleib. Zum Beispiel kann man einen glühenden Stahl oder eine Rose real empfinden und dann, wenn sie aus der Wahrnehmung verschwindet, nur eine Vorstellung des glühenden Stahls oder der Rose in sich behalten. Diese Vorstellung wird immer anders sein als die Wahrnehmung. Also zum Beispiel ein vorgestellter Stahl, glühender Stahl verbrennt nichts. Und diese Vorstellungen liegen in der Empfindungsseele. In der Empfindungsseele liegen also die Vorstellungen, liegt aber auch alles dasjenige, was wir nennen können, unsere Sympathien und Antipathien, unsere Gefühle, unsere Empfindungen, die wir erleben, den Dingen gegenüber. Wenn wir die Rose schön nennen, so ist dies inneres Erleben, ein Gut der Empfindungsseele. Die Empfindungsseele muss erst aus dem Astralleib heraus gegliedert, gebildet werden. Das Ich tut dies durch seine Tätigkeit vorerst unbewusst. Bis das geschehen ist, wird durch das unkontrollierte Wogen von Lust und Unlust, von Freude und Schmerz das Ich kaum wahrgenommen. Es wird fortgerissen in den Affekten und Leidenschaften. Erst wenn das Ich zu klarem Urteil kommt, wird es selber voller und klarer. Eine Kraft, ein Element der Empfindungsseele hilft als Erzieher des Ichs. Das ist dasjenige, was man den Zorn nennt. Der Zorn ist, bis wir uns weit genug entwickelt haben, ein Ersatz für den klaren Gedanken. Wir reagieren sozusagen aus der Empfindungsseele heraus mit Hilfe des Zorns auf ein Ereignis der Außenwelt. Gerade durch solche zornerfüllte Urteile werden wir immer reifer und reifer hin zu lichterfüllten Urteilen in der höheren Seele. Der Zorn hat die Mission, des Menschen Ich hervorzuheben in höhere Gebiete. Der Zorn kann bei Aufregung über eine Ungerechtigkeit zur Selbstlosigkeit führen. Um das 21. Lebensjahr ungefähr, also 7 Jahre nach dem Astralleib, ist es, dass der Mensch die Geburt seiner Empfindungsseele und das Auftreten des Bewusstwerdens des Ichs erlebt. Die Gemüts- und Verstandesseele. Das Ich richtet seine Tätigkeit auf das, was es aus dem Wissen über die Dinge in der Welt zu seinem Besitz gemacht hat. Die Arbeit an dem, was ihm durch seine Wahrnehmungen zugeflossen ist. Also die Arbeit an den Wahrgenommenen. In früheren Zeiten der Menschheitsentwicklung hat das Ich in dem Äther- oder Bildekräfteleib unbewusst das, was als Verstandes- oder Gemütsseele bezeichnet wird, hineingearbeitet. Durch die Verstandes- und Gemütsseele erlebt der Mensch dasjenige, was er nun nicht bloß als etwas hat, was durch die Außenwelt angeregt ist, aber nur dann, wenn er diese äußeren Anregungen in seinem Inneren sozusagen fortsetzt. Wenn wir nicht nur äußere Wahrnehmungen machen und sie in unserer Empfindungsseele wieder aufleben lassen, sondern wenn wir nachdenken darüber, wenn wir die äußeren Eindrücke zu Gedanken und Urteile, also zum Inhalt unseres Gemüts entwickeln. Das Wort Gemüt ist seit mittelhochdeutscher Zeit bezeugt und stellt einen Sammelbegriff dar für die seelischen Empfindungen und Gedanken, die durch das Substantiv Mut bezeichnet werden. Was wir da innerlich erleben, nur dadurch, dass unsere Seele in innerer Tätigkeit die Anregung der Außenwelt weiter erleben lässt, das nennen wir Verstandes- und Gemütsseele. Also die innere Anregung. Ein entwickeltes höheres Seelenglied, das selbstständige, über das Erleben hinausgehende Gedanken hat. Die vom Denken bediente Seele ist die Verstandes- oder auch die Gemütsseele. Die Verstandesseele durchdringt die Empfindungsseele, eine besondere Wesenheit der bloßen Empfindungsseele. Und nur der Teil der Seele, der mehr von dem Wahren und Guten in sich aufnimmt, ragt heraus aus der Empfindungsseele und ist die Verstandesseele. Es ist daher die Aufgabe der Menschen, des Menschen-Ich, das Erlebte wieder zu denken, zu bearbeiten und ihm ein eigenes, der Wahrheit entsprechendes hinzuzufügen. Sieht man einen Berg nur von einer Seite, so gibt dies nicht die ganze Wahrheit wieder, sondern nur die Wahrheit des Berges von einem, von eben diesem Standpunkte aus. Erst mehrere Standpunkte rund um den Berg können den Berg als Ganzes wiedergeben. Selbst Goethe war sich der Anfänglichkeit seiner Wahrheitssuche bewusst, er sprach: Ganz und gar bin ich ein armer Wicht, meine Träume sind nicht wahr und meine Gedanken geraten nicht. So muss der Mensch lernen, dass die Meinung, die er sich bildet, zumeist abhängig ist von seinem Standpunkt, eigenen Eigenschaften und eigenen Individualitäten. Das heißt, die erste Anforderung an den wirklichen Wahrheitssinn ist, loszukommen von sich selber, ins Auge zu fassen, was von unserem Standpunkt abhängt. Diese Selbstsucht muss gebändigt werden, wenn man zur Wahrheit aufsteigen will. Wahrheit ist etwas, was wir im Innersten erleben. Und dennoch kommen wir durch sie immer mehr und mehr los von unserer Selbstsucht durch die Wahrheit. Aber in das Streben nach Wahrheit darf sich nichts anderes hineinmischen als die Liebe zur Wahrheit. Liebe darf die einzige Leidenschaft sein, die beim Aufsuchen der Wahrheit nicht abgestreift werden braucht. Nur auf dem Gebiet der Mathematik, also dem Rechnen und Zählen und der Algebra, hat dies die Menschheit bisher erreicht. Hier ist die Leidenschaft zum Stillstand gebracht worden. Wir müssen die Wahrheit als etwas erfassen suchen, was sich uns im tiefsten Sinne ergibt. Die Wahrheit ist etwas, was die Menschen immer wieder zusammenführt, weil sie aus dem Tiefinnersten der Seele jedem Menschen entgegenleuchtet. So ist die Wahrheit die Führerin der Menschheit zur Einigkeit und zum gegenseitigen Verständnis. Damit ist sie auch die Vorbereiterin von Gerechtigkeit und Liebe. Andererseits die Abkehr von der Wahrheit führt immer zur Selbstsucht. Für die Wahrheit gibt es zwei Formen. Erstens die Wahrheit des Nachdenkens. Die ganze Natur ist von Weisheit durchdrungen. In allen Dingen lebt Weisheit. Der kann dann durch Denken dasjenige wiederfinden, was an der Erschaffung, an der Schöpfung der Welt beteiligt ist. Das ist die Wahrheit, die er durch Nachdenken gewinnt. Aber bloß Nachdenken führt zur Vereinsamung und Verödung. Zweitens, es gibt eine Wahrheit, die durch Vordenken entsteht über Dinge, die es in der Natur noch nicht gibt. Zum Beispiel muss eine Maschine vorgedacht werden, bevor sie erschaffen wird. Es gibt für sie nichts Entsprechendes in der Natur. Das Vorgedachte ist aber nur dann Wahrheit, wenn es auch realisiert wird und sich realisieren lassen kann. Nur dann kann man es auch glauben. Im Bereich des Vordenkens ist der Mensch selbst produktiv. Wir müssen aber auch für die Bewahrheitung der vorgedachten Wahrheiten arbeiten. In das Leben hineintreten lassen, wie Goethe sagt, was fruchtbar ist, allein ist wahr. Der Vordenker verbindet sein Ich mit der Zukunft und das 28. Lebensjahr. Also wieder 7 Jahre später ungefähr ist es, dass der Mensch die Geburt seiner Verstandes- und Gemütsseele erlebt. Die Bewusstseinsseele. Das Ich des Menschen befindet sich am Anfang seiner Entwicklung. So sind wir mit unserem Ich hingegeben, dem, was uns von Umwelt und unseren Lebensgliedern zukommt. Erst nach und nach erringen wir durch innere Ich-Tätigkeit Unabhängigkeit von unserer Umgebung. Die Arbeit des Ich ist es, am Erleben der Welt sich zu bilden, eigene Begriffe, Ideen, Vorstellungen zu bilden und diese dann wieder mit der äußeren Welt in Verbindung zu bringen. Der Mensch wird durch sein Ich in Zukunft immer selbstbewusster an der Verwandlung seiner Seele arbeiten. Die Verwandlung und Bildung des Teiles der Seele, die Bewusstseinsseele genannt wird, ist eine solche bewusste Arbeit. So wird sie benannt, weil sie nicht nur Erlebnisse hat aufgrund von Anregungen von außen, sondern diese zum eigenen Wissen macht über die Außenwelt, in dem Wissen der verborgenen Wahrheiten der Welt sucht. Wir sprechen von der Bewusstseinsseele, durch die wir wissend die Wahrheit erkennende Menschen sind. Das, was in unserer Seele als Ewiges und Wahres von uns und der Welt und dem auch geistigen Welt aufleuchtet, ist die Bewusstseinsseele. Nur indem der Mensch sich in die Welt stellt, wie es sein Schicksal verlangt, wenn die Pflicht über dem Gefallen steht. Der Mensch steht umso höher, je mehr er seine Neigungen, seinen Gefallen und Missfallen dahingehend veredelt hat, dass er Zwang und Unterwerfung unter sich selbst, also seiner Pflicht, folgen kann. Erst die Wahrheit ist das Bleibende, das sich losgelöst hat von allem Beigeschmack von Sympathie und Antipathie der Empfindung und so weiter. Derjenige Teil der Seele, wo diese Wahrheit wohnt, ist die Bewusstseinsseele. Die Stärke, die Klugheit des Denkens, dadurch kann die Bewusstseinsseele zur Ausbildung kommen. Der Mensch muss ein Denker werden, denn die Selbstbewusstseinsseele soll wissen, wissen von der Welt und von sich selbst. So kann nur durch das höchste Instrument des Wissens, nämlich dem Denken, zum Ausdruck sie gebracht werden, sie kommen. In der Bewusstseinsseele enthüllt sich erst die wirkliche Natur des Ich. Denn während sich die Seele in Empfindung und im Verstand an anderes hingibt, ergreift sie in der Bewusstseinsseele ihre eigene Wesenheit. Daher kann das Ich durch die Bewusstseinsseele auch nicht anders als durch eine gewisse innere Tätigkeit wahrgenommen werden. Soll das Ich sich selbst wahrnehmen, so kann es sich nicht bloß hingeben an die Wahrnehmung von den unteren Wesensgliedern bis hinauf zur Verstandesseele, sondern muss durch innere Tätigkeit seine eigene Wesenheit erst heraufholen aus den Tiefen. Mit der eigenen Wahrnehmung, der Selbstbesinnung, beginnt eine innere Tätigkeit des Ich. Die Kraft, die sich hier offenbart, offenbart sich in allen unseren Wesensgliedern auch. Nur hier tritt sie unmittelbar hervor. Mit dem Hinansteigen über jede Stufe fällt ein Schleier, mit dem das Verborgene umhüllt ist. In dem, was die Bewusstseinsseele erfüllt, tritt das Verborgene hüllenlos in den innersten Seelentempel. Es zeigt sich wie ein Tropfen aus dem Meer der alles durchdringenden Geistigkeit. Der Mensch muss die Geistigkeit in sich erkennen, dann kann er sie auch in ihren Offenbarungen finden. Was da wie ein Tropfen hereindringt in die Bewusstseinsseele, ist der Geist. So ist die Bewusstseinsseele mit dem Geiste verbunden, der das Verborgene in allen Offenbarungen ist. Dadurch erhält der Mensch ein inneres Wissen von sich selbst. Hier enthüllt sich erst die wirkliche Natur des Ich. Hier ergreift die Seele ihre eigene Wesenheit, Wahrnehmung durch innere Tätigkeit. Die Bewusstseinsseele ist eine für viele Menschen der heutigen Zeit entsprechende Entwicklungsstufe. Das Gefühl ist ein Führer zum Wissen. Denn wer es ernst nimmt mit dem Wissen, muss beim Erwerb die Wahrheit von der Unwahrheit unterscheiden lernen. Dies wird durch die Logik erreicht. Aber die Logik an sich kann nicht wieder durch Logik bewiesen werden, sondern nur durch das Wahrheitsgefühl. Kann uns die Wahrhaftigkeit eines logischen Schlusses bestätigen? Das heißt, das Gefühl muss den Anstoß geben zur Bewahrheitung des Denkens. Die Eigenschaft, die das Gefühl annehmen muss, um zu einem unbekannten Neuen zu führen, das muss eine Kraft sein, die aus dem Inneren kommt, das zu dem Unbekannten hinstrebt, was man noch nicht kennt. Wenn der Mensch etwas anderes auffassen will mit seinem Gefühl, so nennt man das Liebe. Der Mensch muss also Liebe empfinden, zum Beispiel zu etwas Unbekannten wie dem Geist, dem Übersinnlichen, um es denkend erfassen zu können. Aber auch der Wille kann sich durchströmen mit einer Kraft, welche hinausgeht nach dem unbekannten Geist in innerer Ergebenheit. So kann der Wille entwickeln die Ergebenheit in das Unbekannte. Das Gefühl kann entwickeln die Liebe zum Unbekannten. Und wenn sich beide vereinigen, dann entsteht, was wir im wahren Sinne des Wortes Andacht nennen. So wird die Andacht zum Erzieher der Bewusstseinsseele. Niemals wird die Bewusstseinsseele zu einem Wissen über ein Ding, auch eines äußerlich Wirklichen, dem sie sich nicht in Liebe und Ergebenheit nähert, denn sonst würde sie unachtsam daran vorübergehen. Die Andacht soll aus dem Ich herausströmen und zu dem Ding hinströmen, das erkannt werden soll. Die Andacht ergreift unser Ich und erhöht die Selbstkraft. Und diese hat die Möglichkeit, in die unbekannten Dinge hineinzudringen. Das Ich wird stärker und kräftiger durch die Andacht. Was früher unerleuchtete Sympathie und Antipathie war, wird Urteil, Gefühlsurteil. Das wird entweder ästhetischer Geschmack oder richtig geleitetes moralisches Gefühl. Es wird das dunkle Lust- und Unlustgefühl geläutert zum Gefühl für das Schöne und Gefühl für das Gute. Jene dunklen Triebe und Instinkte, welche sonst die menschlichen Begierden und Willensimpulse durchsetzt, werden geläutert und allmählich bilden sich die moralischen Ideale heraus. Andacht ist eine Selbsterziehung der Seele. Die Geburt der Bewusstseinsseele geschieht wiederum 7 Jahre später, 7 Jahre nach der Verstandes- und Gemütsseele und geschieht ungefähr mit dem 35. Lebensjahr.